Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Das war eine Art Reiseexperiment. Wie kann man in der schlimmsten Corona-Pandemie-Zeit immer noch sicher unterwegs sein? Was für eine Art von Reise geht immer? Geschniegelt und gestriegelt war ich sicher nicht mehr, aber halt ungeduscht und wahnsinnig glücklich, kann man es vielleicht nennen. Das war schon so die Idee, wie kann man auch die nahe Umgebung wieder in einen Abenteuerspielplatz verwandeln.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Herzlich willkommen zu dieser Folge und in allererster Linie aber erst einmal herzlich willkommen, Lydia, zurück.
Hallo.
Aus dem Pantanal, ganz frisch.
Ja, da bin ich wieder ganz frisch, naja, geht so, aber auf jeden Fall bin ich wieder da.
Ob du frisch bist, weiß ich nicht, aber gerade wieder zurückgekommen. Ja, wir hängen ja ein bisschen hinterher hier bei Weltwach mit deinen Updates aus dem Pantanal.
Die aber laufen, wirklich.
Die laufen aktuell noch, in dieser Folge wird es auch wieder eines geben.
Ja.
Aber während wir bei Weltwach eigentlich gedanklich mit dir noch in Brasilien sind, bist du also jetzt seit ein paar Tagen schon wieder zurück.
Genau, okay. Richtig. Also ihr befindet euch in einem anderen Zeitkontinuum, aber das ist auch in Ordnung.
Schön, schön. Ich freue mich jedenfalls, dass du wieder da bist und dass du auch ja, wieder da hier wieder bei uns bist.
Ja.
Wie war es denn dieses Jahr im Pantanal?
Ja, es war wie immer anders. Also es ist ja wirklich jedes Mal anders. Dieses Mal war es so ein bisschen, also ich habe dann am Ende auch, das hört ihr ja dann noch in ein paar Wochen, von daher will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe so gedacht, das war so ein bisschen, wenn ich dem hätte ein Motto geben müssen, dann wäre es so Wiederauferstehung gewesen, weil das war, als ich ankam, war das Pantanal tot, also es war so schlimm, habe ich es noch nie gesehen, so trocken, kein grünes Blatt mehr, kein einziger See mehr, nichts, 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 nur trocken, und dann ist die Regenzeit aber früher gestartet, Gott sei Dank, also wirklich ein Geschenk des Himmels. Himmels in dem Fall tatsächlich, kam der Regen früher und hat die Seen aufgefüllt und wir haben völlig verrückte Sachen auch gesehen. Also die Kröten haben dann da die wildesten Sexpartys nachts gemacht und jetzt im Moment, jetzt bin ich weg, aber die bekommen natürlich immer Live-Bericht, was gerade los ist. Jetzt sind überall Krötenbabys unterwegs. Also das also wirklich das, so, dass man nicht mehr weiß, wie man laufen soll. Ja, die Ergebnisse der Krötensexparty sind auf jeden Fall bemerkbar. Und das war schon aufregend zu sehen, wie schnell auch einfach so ein diverses und so ein gesundes Ökosystem sich dann wieder auf die Beine kommt, sich wieder berappelt, wenn es das bekommt, was ihm vorher gefehlt hat, nämlich den Regen. Also das war so ein bisschen das. Und dann habe ich Motorboot fahren gelernt. Das war meine große Errungenschaft. Ja.
Ach, schön. Ich weiß gar nicht, hatten wir das in den Folgen? Ich glaube nicht, ne?
Hast du ja, uns das kommt, glaube ich, noch.
Ah, okay, na mal schauen. Wir
das
werden
kommt
sehen.
Alles noch. Ihr habt ja alles noch nicht. Nee, aber tatsächlich habe ich Motorboot fahren gelernt und also ich bin voll das Naturtalent.
Ist das schwer? Also es sieht nicht so schwer aus, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Nein, mit deinen neu erlangten Motorboot-Fahrkünsten.
Nee, ich fand es tatsächlich nicht so schwer. Es ist so ein bisschen, ich hatte Angst, ich habe ja so eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche, dass die dann irgendwie durchschlägt, gerade wenn man rückwärts fährt. Ja. Man kann ja quasi so ein bisschen spiegelverkehrt lenken und so. Aber das war am Ende kein Problem. Die Herausforderung ist so ein bisschen der Motor, der ist ziemlich schwer. Aber ich habe ja Gott sei Dank so eine ostwestfälische Landarbeiterstatur, von daher ging das dann auch eigentlich ganz gut.
Sehr gut. Gab es denn irgendwelche Motorbootfahrt-spezifischen Höhepunkte? Also hat dir das nochmal ermöglicht, dadurch, dass du da jetzt selbst am Steuer saßt, das Pantanal nochmal anders zu erleben?
Ja, also alleine auf dem Fluss unterwegs sein war natürlich cool, aber das Coolste war eigentlich, und das erzähle ich jetzt, weil man muss ja sagen, also da kann ich die Produktenttäuschung auch schon vorwegnehmen, das mit der Jaguar-Sichtung für Weltwach hat nicht so optimal funktioniert.
Oh, das ist natürlich traurig.
Ja, ich habe Jaguare gesehen, aber dann hatte ich immer blöderweise mein Mikrofon nicht dabei oder bin Boot gefahren. Nämlich am Tag, nachdem ich Bootfahren gelernt habe, waren ein Teil der Gäste war auf dem Fluss, der andere Teil war gerade spazieren und dann haben die Gäste auf dem Fluss einen Jaguar gesehen und Fernando hat gefunkt. Und dann bin ich die Gäste, die zu Fuß waren, einsammeln gegangen und bin natürlich dann schön aufs Boot, weil ich kann ja jetzt Boot fahren. Und dann sind wir da hingefahren und haben tatsächlich den Jaguar mit Jungtier gesehen und ganz lange beobachtet. Und dann sind sie durchs Wasser geschwommen und dann wollte, glaube ich, die Mama Jaguar wollte dann, das war die Luciana, die kennen wir auch schon seit vielen Jahren, wollte dann jagen gehen. Und dann ist aber das Baby immer so übermütig Richtung Capybaras gesprungen, also Richtung Wasserschweine und hat die immer verjagt und die Mutter war total genervt. Das war sehr toll. Aber eben all dies wird es bei Weltwach nicht zu hören geben.
Toll. Vielen, vielen Dank.
Sorry. Ja, das war so ein bisschen dumm, weil ich hatte mir irgendwie das so vorgestellt als das Grand Finale und dann hat das alles nicht geklappt. Aber ihr werdet es ja dann live hören.
Das ganze
klappt.
Elend. Ach ja, naja. Aber ich meine, es gab letztes Mal eine Gürteltier-Sexparty und so. Also du hast ja geliefert, so ist es nicht.
Natürlich.
Nein. Gut, aber kommen wir vielleicht mal zum Thema dieser Folge.
Richtig.
In der es übrigens, das sei schon mal verraten, am Ende auch wieder natürlich ein Update geben wird aus dem Pantanal von dir. Aber das Thema ist jetzt natürlich erstmal ein anderes. Wir hatten ja, fangen wir vielleicht mal so an, dieses Jahr wieder 4 Weltwach-Festivals und ich möchte mal nebenbei erwähnen, du warst wieder mal bei keinem einzigen dabei, also ich nehme es
dir
langsam übel.
Ja, du machst die ja immer, wenn ich im Pantanal bin, ich kann da nichts dafür, das bist du schuld.
Ja, vielleicht teile ich das ja auch extra so, kann ja auch sein.
Ja, eben, Gott sei Dank, wann fliegst du nochmal? Ah ja, dann sind die Weltwach-Frechheit.
Naja, aber diese Festivals, die sind natürlich für mich immer eine wunderbare Gelegenheit, mit Hörerinnen und Hörern direkt zu sprechen über eure Reisen, über natürlich auch unsere Show, über das, was ihr, liebe Hörenden, so mögt und wovon ihr euch vielleicht ja auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wünscht. Und viele von euch, das hat sich mir dieses Mal auch wieder gezeigt, lieben natürlich die großen Abenteuergeschichten. Klar, die wird es ja auch weiterhin geben. Aber viele von euch freuen sich auch besonders, wenn es immer mal wieder Folgen gibt zu Themen oder Projekten oder Reiseideen, naja, die so ein bisschen more relatable sind, die es ein bisschen leichter machen, sich mit ihnen zu identifizieren, die man vielleicht auch mal nachmachen kann. Und ich denke, Lydia, dass wir heute so ein Thema ja eigentlich im besten Sinne parat haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht ganz vor der Haustür, aber fast vor der Haustür, also in England, ne? Aber im Prinzip könnte man das direkt vor der Haustür starten, das, was Stefan Orth gemacht hat, wovon er uns heute erzählt. Und eben, er hat so ein Abenteuer gemacht, kann jeder machen, wenn er aus der Tür rausgeht. Er hat sich so ein bisschen was einfallen lassen, um sich aus der Komfortzone rauszuholen. Und eben, ich habe dann auch gedacht, also ich habe jetzt erstmal, ich bin fertig, ich will einfach hier zu Hause auf meinem Sofa sitzen. Ja. Aber wer gerne raus möchte und ein bisschen was erleben möchte, vielleicht regt diese Folge ja auch dazu an, mal so ein bisschen nachzudenken. Was könnte ich denn machen, um mich auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen und vielleicht so ein kleines Abenteuer vor der Tür zu unternehmen?
Kleines Abenteuer heißt in diesem Fall, es geht ums draußen unterwegs sein, es geht ja auch ums nicht weit weg sein und es geht ganz konkret um eine Reise von London bis Newcastle und zwar in diesem Fall zu Fuß, via Kajak und mit dem Fahrrad.
Mhm. Stefan Orth, ich würde sagen, der weltweit bekannteste Couchsurfer, kann man schon sagen, ne?
Ja.
Der war ja schon einige Male hier bei Weltwach zu Gast und der hat dieses Mal, ich habe es ja schon gesagt, ein Land erkundet, das vielleicht weniger spektakulär klingt, als wir es sonst von ihm gewohnt sind. Also sonst ist er ja couchsurfend durch China, durch Russland, durch den Iran gereist und durch Saudi-Arabien. Und diesmal war er in England unterwegs, was jetzt erstmal weniger abgefahren klingt.
Aber das Besondere für ihn war, er hat dieses Mal einen Perspektivwechsel vorgenommen. Dieses Mal hat er das Land eben nicht erkundet wie sonst, indem er von Couch zu Couch gereist ist, von Gespräch zu Gespräch, von Innenansicht zu Innenansicht, sondern er hat versucht, das Land von draußen zu begreifen und so zugleich auch seiner eigenen Pandemiemüdigkeit etwas entgegenzusetzen.
Genau, und das haben wir jetzt extra so ein bisschen verklausuliert formuliert.
Das war Absicht,
damit,
genau.
Damit sich jetzt alle schon Gedanken machen können, was erwartet uns? Und wir finden das jetzt mal raus, was genau das bedeutet, was Stefan zu dieser Reise inspirierte, welche Reiseregeln er sich auflegte, um sich aus der Komfortzone zu holen und wie es eben für ihn war, immer draußen zu sein. Und genau, ich würde sagen, das finden wir jetzt mal raus.
Los geht's.
Yes.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Stefan Orth. Und schön, dass du wieder da bist hier bei Weltwach. Hi.
Ja, hallo Erik, freut mich sehr.
Gemeinsam natürlich mit Lydia. Hi Lydia.
Mit mir.
Und hallo Lydia. Hi.
Ja, hallo Stefan.
Ja, wir wollen uns heute ja gemeinsam nach England begeben und zum Einstieg erst einmal ganz konkret und ganz kurz schon mal nach Newcastle und dort in einen Park inmitten der Stadt. Wir stellen uns vor, wir befinden uns zwischen Altmetalldeponie und einem, naja, so einem backsteinroten ehemaligen Schulgebäude. Da sind heute Büros drin. Dort sitzen wir zwischen ein paar Büschen, eine Wiese gibt's auch, und halten nach einem Zeltplatz Ausschau. Was meinst du, Lydia? Klingt das soweit gut? Einladend?
Klingt super.
Zum Übernachten?
Ja, sehr einladend. Nee, ich bin ja schön Wettercamperin und es muss auch schön aussehen. Also genau, man fragt sich, warum bist du dort und warum suchst du dort nach einem Zeltplatz?
Das war tatsächlich, weil ich nach 5 Wochen Reise schon völlig schmerzfrei war, wo ich zelte und wo ich übernachte mit meinem kleinen Zelt. Abgestumpft, oder ich hatte wirklich einige Erfahrungen im Wildcampen schon gesammelt und dadurch dachte ich, bei der letzten Übernachtung gönne ich mir mal was richtig Hartes, nochmal einen Park, wirklich mitten in einer Stadt, der sich dann auch noch als alter Pestfriedhof aus dem 19. Jahrhundert herausstellte. Also da waren die ganzen Knochen von einer früheren ganz fürchterlichen Pandemie. Also wenn man irgendwie abergläubisch wäre oder wenn man Probleme hat mit dem Schlafen mitten in einer Stadt im Zelt, dann wäre das sicher nix.
Klingt richtig romantisch. Hast du es dir dann noch schön gemacht, abends im Zelt? Irgendwie, keine Ahnung, ein Glas Rotwein oder so, um diese Stimmung richtig zu zelebrieren?
Nee, das ging nicht so richtig. Ich hatte eher noch so einen Angstmoment tatsächlich, weil als es dann dunkel war, kamen 3 ziemlich betrunkene Männer vorbei, die in diesen Park einbogen. Und also wirklich so ganz laut sich erzählten von ihren Heldentaten, wie viel sie mal wieder getrunken hatten heute Abend. Sie klangen auch so ein bisschen aggressiv. Ja. Plötzlich ging so eine Taschenlampe auch genau auf mich und mein Zelt. Und ich hatte echt Schiss, was jetzt passiert. Aber in dem Moment waren die 3 einfach komplett still, sind ganz ruhig 2 Minuten weitergegangen, bis sie aus dem Park raus waren. Und ich habe gemerkt, dass sie eben eher vor mir Angst hatten, als ich vor ihnen. Also der Landstreicher da im Park war doch etwas sehr befremdlich für sie.
Sehr gut, hast du dir direkt schon mal Respekt verschafft.
Genau.
Und ansonsten, wie war die Nacht? Hast du es gut ausgehalten, durchgehalten?
Ja, die Nacht war tatsächlich recht gut, wobei ich dann sehr früh geweckt wurde von dieser, was war das für eine Industrie? So ein Müll-Stahlverarbeitung, wo dann wirklich um kurz vor 6 morgens schon die Gabelstapler losfuhren und ein wahnsinniges Geschepper zu hören war. Also da habe ich dann nicht so lang geschlafen. Aber das war ich auch schon gewohnt, weil beim Wildcampen man eben generell spät ins Bett geht einigermaßen und vor allem früh aufbricht.
Ja, und dann zwischendrin kamen wahrscheinlich noch die ganzen Geister von den Pesttoten, die da lagen.
Genau, die sind sowieso schon die ganze Zeit um mich rumgeschwirrt.
Ja, eben.
Deswegen.
Im Zelt gerüttelt.
Genau. Nee, ich hatte tatsächlich bei der ersten Nacht beim Wildcampen zum ersten Mal in England, hatte ich echt Albträume und habe geträumt, dass jemand über mein Zelt herfällt und mich mit irgendeiner Waffe da bedroht und bin dann hochgeschreckt und wach geworden und habe dann auch erstmal nicht wieder geschlafen. Also diese, man ist ja wirklich, die Sinne sind sehr geschärft, wenn man einfach irgendwo in der Natur ist. Jedes Rascheln kann ja irgendwas bedeuten. Man achtet sehr genau drauf. Man schläft also oft nicht so gut, außer wenn man es dann ein paar Wochen in Folge macht und dann irgendwann so eine Routine hat da drin.
Wenn einem alles egal ist.
Genau.
Hoffentlich nicht die Körperhygiene, aber ansonsten entspannt man sich dann irgendwann. Aber da können wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen, wie es darum bestellt war nach 5 Wochen draußen. Aber Stefan, dieser Albtraum, den du in deiner ersten Nacht dort hattest, der zeigt ja eigentlich schon, dass du bei diesem Projekt, das vielleicht auf den allerersten Blick nicht ganz so wagemutig anmutet wie einige deiner vorherigen Projekte, ja durchaus auch in mancherlei Hinsicht an deine persönlichen Grenzen gegangen bist. Deswegen erzähl uns doch vielleicht erst einmal, warum alles in der Welt du dir einen solchen Zeltplatz ausgesucht hast wie jenen in Newcastle. Also worum ging es bei diesem Projekt? Was hast du gemacht?
Das war eine Art Reiseexperiment. Wie kann man in der schlimmsten Corona-Pandemie-Zeit immer noch sicher unterwegs sein? Was für eine Art von Reise geht immer? Es war ja für viel reisende Menschen wie uns sehr schwierig zeitweise während der Pandemie mit den ganzen Lockdowns, wenn Länder ihre Grenzen zugemacht haben, dann noch irgendwie eine Reise zu planen oder irgendwo hinzufahren. Es machte teilweise auch keinen Spaß mehr, wenn man nicht normal mit Menschen reden kann, wenn überall Maskenpflicht ist und man sich nicht mal in der Kneipe irgendwie treffen kann. Ich habe einfach überlegt, was kann man machen, wenn die allerschlimmste Pandemiesituation überhaupt ist und wie kann man trotzdem weiterkommen und eine Reise haben und ein Abenteuer vielleicht auch erleben, und kam darauf, dass natürlich die meisten Infektionen in Räumen stattfinden. Dementsprechend musste ich einfach 5 Wochen in dem Fall einfach nur draußen bleiben. Keine Wohnung, kein Haus, kein Bus, keine Züge, keine Autos betreten. Einfach mich aussperren, zum Landstreicher werden und dann bin ich sicher vor der Pandemie.
Das war sozusagen die rationale Überlegung zum Draußensein. Und nachdem du das einmal erkannt hast, dass es im Zweifel auch sicherer ist, hast du dir das ja auch wirklich zu einer Regel auserkoren für diesen Trip.
Genau, das war mal eine ganz andere Art von Reise, als ich sonst gemacht habe. Sonst war ich als Couchsurfer unterwegs, war so im 3-Tages-Takt bei Gastgebern zu Hause. Das war eben auch eine Art zu reisen, die jetzt nicht mehr so gut möglich war. Und ja, ich hatte genau diese Regeln. Ich musste rund um die Uhr draußen sein. Eine einzige Ausnahme gab es. Öffentliche Toiletten waren erlaubt. Zumindest, wenn die Tür direkt von außen erreichbar ist. Also wenn ich nicht erst durch eine Shopping Mall oder eine Kneipe durch musste. Das war schon wichtig, weil ich auch viel in Städten unterwegs war und das da dann doch recht hilfreich war zumindest. Aber das war tatsächlich die einzige Ausnahme. Sonst 24 Stunden immer an der frischen Luft.
Also schon krasse Regeln, und was ich mir dann aber denke, du hast eben gesagt, als vielreisender Mensch war die Pandemie, weil man konnte nicht reisen, hättest du dich nicht auch einfach so ein bisschen, also das weiß ich auch, haben viele gemacht, einfach zu Hause bleiben, mal sich so ein bisschen auf sich besinnen und das Reisen wieder machen, wenn es wieder einfacher ist? Also was hat dich überhaupt dazu gebracht oder was war so der Drang, was zu machen und dann auch noch sowas Ausgefallenes zu machen?
Ich hatte gerade sehr viel Zeit zu Hause verbracht, eigentlich viel zu viel Zeit zu Hause, und dementsprechend wurde eigentlich jede Woche der Drang größer, mal wieder auszubrechen und rauszukommen. Ich war gelangweilt von den Straßen in 2 Kilometer Radius von zu Hause, die ich dann ziemlich oft erwandert und erlaufen hatte. Und mir fiel echt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Und ich habe so viel Zeit immer nur vor Bildschirmen verbracht, habe mich gefühlt, als würde ich nur eine Simulation der Realität noch wahrnehmen, dort irgendwie immer nur in der digitalen Welt unterwegs sein. Und deswegen war es mir, also ich hatte das Gefühl, ich muss da raus, ich muss irgendwas anders machen und das geht so nicht weiter. Also auch gesundheitlich und psychisch ging es mir auf Dauer nicht so richtig gut damit. Und auch deswegen war das einfach wichtig, auch zu dieser Trägheit zu entkommen, die sich so eingestellt hatte mit der Pandemie. Ich glaube, jeder kennt das, dass man lieber halt jetzt eine Netflix-Serie sich abends anschaut, als irgendwo hinzugehen. Und das wollte ich nicht akzeptieren, dass ich selber zu so einem trägen Sack werden kann, wie ich es in dem Moment war, Mitte 2021.
Und dann sind solche Regeln natürlich gut, weil die einen ja, also wenn man sich dran hält, dann zwingen sie einen aus der Komfortzone raus, ne? Und gerade wenn man sich da so sehr eingerichtet hat, dann ist es natürlich gut, wenn man irgendwie äußere oder seine eigenen Zwänge hat, sich da rauszubewegen.
Ja, absolut. Und so eine kleine Schalterumlegung, so eine kleine Veränderung erzeugt halt ganz neue Situationen und man kann dadurch quasi ein Abenteuer kreieren, das auch vor der Haustür zu Hause funktioniert. Man kann sich die vertraute Umgebung wieder unvertraut machen, was ja, wie ich finde, auch so ein ganz wesentliches Ding beim Reisen ist, dass man ja wo irgendwohin aufbricht, wo Dinge anders sind oder wo man selber auch anders ist als die anderen Leute in stärkerem Maße, als man das zu Hause ist. Und wenn ich jetzt mit so einer absurden Regel da ankomme, kann ich meine eigene Andersartigkeit auch da verstärken und wieder mehr etwas erleben, was so auch einer Reise in ein exotischeres oder ferneres Land gleicht. Das ist jetzt sehr philosophisch, aber das war schon so die Idee, wie kann man auch die nahe Umgebung wieder in einen Abenteuerspielplatz verwandeln.
Das ist ja fast schon ein kreativer Akt auch, der damit einhergeht. Und du hattest gerade ja deine Pandemiemüdigkeit auch angedeutet. Dazu ein ganz kurzes Zitat aus deinem Buch. Da schreibst du, man mag zu Recht sagen, wir hätten während einer Pandemie dringlichere Probleme als die Frage, wie wir unsere nächste Reise gestalten. Und da schwingt ja schon der Begriff Gestalten mit. Also es geht ja nicht nur darum, in diesem Fall eine Reise zu absolvieren, sondern, so verstehe ich dich, es ging darum, wieder gestalterisch tätig zu werden. Also dieses Reisen auch tatsächlich als kreativen Akt, das ist ja auch ein Teil deiner Identität, deiner beruflichen, deiner persönlichen, und damit wieder aufzubrechen. Und das führt für mich aber zu der Frage, auch wenn du sie gerade zum Teil schon beantwortet hast, dass du ja ausgehend von dieser Pandemiesituation, ausgehend von den hohen Inzidenzen, natürlich auch ganz andere Möglichkeiten gehabt hättest, aufzubrechen, auch mit dem Zelt aufzubrechen. Du hättest vielleicht dich in die schwedische Wildnis dich schlagen können. Auch in Großbritannien gibt es viele Nationalparks, wo man wunderbar wandern und dann mit dem Jedermannsrecht draußen unterwegs sein kann. Wie hast du die Entscheidung getroffen, in England unterwegs zu sein und dich dort im Zweifel auch, naja, relativ zivilisationsnah häufig zu bewegen?
Gerade das fand ich eigentlich so interessant, wie so etwas funktioniert, wenn man das auch in urbanen Räumen macht, in Großstädten. Es gibt natürlich sehr viele Leute, mich eingeschlossen, die mehrwöchige Wandertouren mal gemacht haben, mit dem Zelt viel draußen unterwegs waren, wo man dann aber auch mal wieder sehr froh ist, wenn zwischendurch mal ein überdachter Raum dabei ist, wenn man mal ein bisschen rasten kann, vielleicht in einem Hostel oder im Restaurant auch mit Dach. Aber die Idee war eben schon auch mal zu sehen, wie fühlt sich eine Stadt an, wenn man sie so Vollzeit erlebt. Wir sind ja normalerweise bei Städtereisen immer nur so im Transit draußen von einem Innenraum zum nächsten. Und es ist immer noch so ein Übergangszustand sozusagen, dieses Draußensein. Aber wenn man das einfach komplett macht, wenn man diesen Rückzug nicht mehr hat, setzt man sich der Welt viel mehr aus und setzt man sich auch einer Stadt viel mehr aus. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend.
Wie war denn da die Pandemielage zu der Zeit?
Die war relativ dramatisch. Es war noch Delta damals, was ja noch etwas weniger unter Kontrolle war als Omikron später. Und England hatte mit die höchste Inzidenz in Europa. Die hatten gerade 2 Wochen vorher diesen Freedom Day verkündet, wo quasi fast alle Maßnahmen beendet waren. Und dementsprechend habe ich auch dieses Land ausgesucht. Es sollte ein Land sein mit relativ hoher Inzidenz. In Deutschland hatten wir da irgendwie Inzidenz von 5 oder so pro Woche, also lächerlich niedrig. Man dachte, das wäre jetzt wirklich ausgestanden, hat auch so ein bisschen herablassend auf England vielleicht geschaut und dann aber 4-5 Monate später gemerkt, dass wir auf einmal wieder die höheren Zahlen haben. Also irgendeine Art von Wettbewerb und über andere herablassend urteilen ist in der Pandemie, glaube ich, immer nicht angebracht.
Deswegen also England. Aber das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Warum sollte es idealerweise eine Destination sein mit hoher Fallzahl?
Damit ich nachher sagen kann, hey, ich habe hier dieses Experiment gemacht und bin nicht krank geworden, obwohl die Seuche um mich tobte wie sonst was. Also, dass ich dann wirklich so eine Art Corona, maximal möglich Corona-sichere Reise dann gemacht habe. Im Einzelnen habe ich es dann vielleicht nicht immer perfekt ausgeführt. Ich war einmal auch in einem vollen Stadion zum Beispiel mit 50.000 Menschen in Manchester. Da habe ich es dann so ein bisschen leichter genommen. Aber es war immer noch draußen, immerhin. Mhm. Aber genau, aus dem Grund machte es Sinn, ein Land mit hoher Inzidenz zu nehmen. Spanien hatte in dem Moment auch eine ziemlich hohe Inzidenz. Die ging aber bald auch wieder runter. Das wäre natürlich vom Wetter her ein bisschen angenehmer gewesen für so ein Experiment. Zwischendurch habe ich mich verflucht.
Bitte.
Dafür.
Ja, eben, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich schön Wettercamperin. Ich wäre mal schön nach Spanien gefahren.
Ja. Sehr gut. Also es ist dann England geworden und du schreibst aber auch selbst in deinem Buch, dass dir dieses Land natürlich zunächst erst einmal im Vergleich zu deinen sonstigen Zielen schon ein bisschen gewöhnlich vorgekommen ist. Also im Vergleich auch zu deinen Buchprojekten im Iran, Russland, Saudi-Arabien und so weiter, schreibst du, erschien dir England als eine vergleichsweise unspektakuläre Destination. Welches Bild hattest du denn im Vorfeld von England, beziehungsweise welche Bezugspunkte? Warst du schon mal länger dort? Hast du Kontakte? Hast du Freunde? Welches Bild hattest du von diesem Land?
Ich war tatsächlich in den 90er Jahren der allergrößte denkbare England-Fan, also total Britpop begeistert, hab alle Platten rauf und runter gehört, fand auch das kulturell generell England weltweit das interessanteste Land überhaupt war. Cool Britannia war das Motto damals, als Tony Blair an die Macht kam. Also es war irgendwie eine ganz große Faszination. Ein paar Mal war ich auch da und es war das coolste Land der Welt in den 90ern. Und das hat sich aber dann sehr stark geändert in den nächsten Jahren bis hin zum Brexit halt, den ich dann als eine persönliche Enttäuschung wirklich empfunden habe. Oder es war wirklich wie eine enttäuschte Liebe in dem Moment. Ich konnte es nicht fassen, dass dieses so tolle Land auf einmal sich verabschiedet von dem, was ich sehr, sehr wertvoll finde, diese Zusammenarbeit in Europa, diese Gemeinschaft und dass dieses Land so einen Weg geht. Und natürlich auch jetzt gerade verfolgt man die Nachrichten mit einigem Entsetzen, wenn man England mit großer Empathie eigentlich begegnet.
Gab es bestimmte Fragen, mit denen du losgezogen bist? Dinge, die du rausfinden wolltest über, ich weiß nicht, über dich oder auch über England?
Einerseits ging es diesmal ein bisschen mehr als bei den anderen Reisen auch darum, wie was das mit mir macht, wie ich zurechtkomme einfach mit der Situation, ob das möglich ist, ob ich mich wohlfühle, ob das völlig unangenehm wird, ob ich richtig leide oder mich eher relativ gesund fühle nach einiger Zeit. Sonst habe ich immer den sehr starken Fokus auf den Menschen, die ich unterwegs treffe bei den Reisen. Das war ein bisschen anders. Aber natürlich wollte ich auch viel ins Gespräch kommen. Ich habe sehr häufig bei Menschen im Garten gezeltet. Leute, die ich im Internet gefunden habe, haben mir ihren heiligen englischen Rasen dann angeboten für mein Zelt. Und da kam ich dann auch ein bisschen ins Gespräch.
Vorsicht mit den Heringen einschlagen.
Genau.
Ja.
Und die Gespräche waren natürlich auch sehr wichtig. Ich wollte einfach sehen, wie tickt dieses Land, wie gehen die Leute auch mit dem Brexit um, mit der aktuellen Situation, mit der Pandemie. Das waren auf jeden Fall so Fragen, die ich mit dabei hatte.
Also wenn ich jetzt denke, du reist an mit dem Flugzeug, ne, nach London. Wann setzen denn die Regeln ein? Weil also am Flughafen ist ja erstmal ein bisschen schwierig, ne? Mit draußen sein.
Erstmal bist du drin.
Genau.
Erstmal bist du drin.
Ja, das habe ich ganz bewusst gewählt als auch bewussten Kontrast, dass ich angefangen habe in dem größten europäischen Flughafen in Heathrow und schon da begann so die Wahrnehmungsänderung. Das war ganz interessant. Ich kann normalerweise Flughäfen nicht ausstehen, aber dort fühlte ich mich auf einmal wahnsinnig wohl. Ich wollte es hinauszögern. Ich habe genossen, wie toll die Versorgungslage da ist. Man hat Trinkwasser, man hat Automaten für Snacks, man hat überteuerten Kaffee in der Cafeteria. es gibt eigentlich alles, was man braucht. Man kann da wochenlang überleben. Und draußen war schon so ein bisschen Nieselregen. Und ich wusste, sobald ich vor die Tür gehe, ist das jetzt vor 5 Wochen, gibt es für 5 Wochen quasi kein Zurück. Also von daher ist mir das wirklich schwer gefallen. Auch noch zusammen mit dieser Pandemieträgheit, die ich dann hatte. Also
die steckte ja auch noch in dir. Also da kam ja wirklich so ein Rest-Stefan an in England, ne?
Ja, absolut. So kann man es sagen, genau. Da war gar nicht so viel übrig von dem sonst so unternehmenslustigen, neugierigen Menschen. Und ja, dieser Mensch wollte erstmal noch einen Kaffee trinken und noch nicht vor die Tür.
Was, also eben, du hast dich gedrückt, weil kein normaler Mensch hält sich doch gerne länger als nötig an Flughäfen.
So gar nicht in Heathrow. Oder,
also. Absolut, ja. Ich hasse Flughäfen. Also ich mag Flughäfen in dem Sinne, dass sie häufig ja bedeuten, dass man aufbricht, dass man irgendwo hinkommt in ein neues Land. Aber als Ort sind sie ja eigentlich unerträglich, steril, überteuerte Konsumangebote überall, Menschenmassen. Wobei die Menschenmassen gab es nicht, das war ganz absurd. Das war ein Donnerstag im August um 11 Uhr morgens und es war kaum, ich war allein in der Gepäckhalle nachher. Es war kaum ein Mensch da. Es war halt wirklich noch tiefste Pandemie.
Weil du einfach so ewig da rumgehangen bist.
Nein, sorry. Genau, das muss auf der Überwachungskamera muss das sehr lustig ausgesehen haben. Für die Leute einfach dieser leere Raum und so ein Typ hängt da rum, setzt sich nochmal auf den Boden, guckt nochmal was im Handy nach, geht nochmal der Snackautomat, nochmal zum Trinkwasserspender und da fühlt sich so ein Typ einfach mal so richtig wohl in der Gepäckhalle. Also das ist, glaube ich, etwas eigenartig.
Aber hattest du in diesem Moment, wo du dich eben vor diesem Nieselregen auch so ein bisschen gedrückt hast, war das so ein Moment, wo du dich gefragt hast, warum mache ich den Scheiß hier überhaupt? Also ich meine, du hättest ja auch einfach mal ohne Regeln losreisen können.
In dem Moment eigentlich noch nicht, aber das so 1-2 Tage später kam das viel stärker noch, als ich also vom Supermarkt stand mit der tollsten Auslage davor, mit frischem Obst vom Allerfeinsten, 3 Meter von mir weg im Eingang und ich konnte einfach nicht reingehen in den Supermarkt. Also wie dämlich ist das denn bitte? Und mein erster Gastgeber hat auch gleich eine Nachricht von seinem Nachbar gekriegt, ob er Bescheid wüsste, dass da so ein Zelt in seinem Garten steht, ob das wirklich weil sein Obdachloser ist, der da untergekommen ist und war ganz, ganz nervös. Also so einige Irritation hat das eben schon ausgelöst und in den Momenten habe ich schon mal gefragt, was ich hier eigentlich für einen Quatsch mache. Aber dann kam so eine Gewöhnung mit der Zeit und nach 2 Wochen hatte ich diese Regeln so verinnerlicht, dass das einfach ganz normal war. Mhm. Und ich meine, wir haben ja in der Corona-Zeit gelernt, dass man auch etwas absurdere Regeln einfach sehr gut verinnerlichen kann, wenn man sie wiederholt und einübt und dann ist es einfach so und dann macht man das so. Und das ging mir nach 2 Wochen dann auch so.
Wann bist du denn mit diesen Regeln, an die du dich dann so gut gewöhnt hast schlussendlich, wann und wo bist du vielleicht damit auch mal, vielleicht auch zum ersten Mal, an deine Grenzen gestoßen? Wo wurde es schwierig bis vielleicht auch unmöglich?
Das war nach 25 Minuten draußen auf dem Vorplatz des Flughafens. Da bin ich eigentlich schon also mit wehenden Fahnen gescheitert mit meinem groß geplanten Projekt, weil sich herausstellte, dass man London Heathrow nicht zu Fuß verlassen kann. Also da ist halt dieser Vorplatz, überall Beton und wirklich nicht sehr attraktiv. Es gibt Schlagbäume und es gibt keinen Weg nach draußen für Fußgänger. Irgendwann hat mich jemand zurückgerufen vom Flughafen und meinte, ich werde jetzt gleich verhaftet, wenn ich da noch weiterlaufe. What? Und ich müsste jetzt eben einen Bus nehmen und eine Station zumindest durch einen Tunnel fahren oder eben mit der U-Bahn, aber man kommt nicht zu Fuß da weg.
Zu Fuß gehen verboten, interessant, ja.
Genau, und dann war ich gescheitert, musste diesen Bus für eine Station nehmen und draußen einfach nochmal von vorne anfangen, also ja.
Schade, dass nicht so ein oben offen Hop-on-Hop-off-Bus da gehalten hat, sondern dass du wenigstens im Cabrio-Bus fahren
kannst. Das ist eine gute Idee.
Ja, absolut, den gab es an der Stelle nicht. Später in Oxford habe ich so einen tatsächlich mal benutzt für eine Besichtigungstour, was sehr entspannend war, weil es da auch USB-Anschluss gab, um meine Sachen aufzuladen und so. Das war beste Erholung dann zwischendurch mal, auch mal so passiv zu sein.
Du hattest ja beschrieben, dass du doch noch ein bisschen schlaff und träge, Couch-Potato-mäßig da in Heathrow angekommen bist und das dann erstmal ablegen musstest. Wie lief denn dieser Prozess denn ab, als du Heathrow dann endlich verlassen und diese Barrieren überwunden hattest? Wann und wie und wodurch auch verursacht oder unterstützt, kam der alte Stefan zurück?
Ich glaube, das ging einfach durch die täglichen Herausforderungen, durch so einen ganz starken Fokus auf simple Probleme, die aber auch einigermaßen lösbar sind. Das ist ja eigentlich das Tolle am draußen unterwegs sein, dass man so eine Komplexitätsreduktion hat. Man muss sich einfach ums Vorwärtskommen kümmern, um was zu essen, gesund bleiben Klo. Und einen Schlafplatz. Und Klo, genau.
Und Klo.
Und Klo, auch ganz wichtig.
Das wollen
wichtig.
Wir nicht vergessen, Lydia.
Das ist wichtig.
Ja. Ja, und diese Dinge werden deutlich wichtiger als sonst im Alltag, weil sie nicht so selbstverständlich daherkommen. Aber gleichzeitig sind das auch die Herausforderungen oder die kleinen Stressfaktoren, die aber häufig sich auch wieder auflösen sehr schnell, wenn das Problem gelöst ist. Und das ist so eine ganz andere Art von Stress, als man die so im Alltag hat, wo sich vieles halt über Wochen und Monate hinzieht, was einen stresst. Und ich glaube tatsächlich an so eine heilsame Wirkung von Abenteuern, von Wandertouren, von viel Zeit draußen. Das hilft einem einfach wirklich einfachere Probleme zu haben, die auch zu lösen sind. Und dadurch wird man frischer im Kopf und gesünder, als man vorher war.
Lydia, geht dir das auch so im Pantanal? Also ich habe mitbekommen, dass du dieses Jahr ja auch zumindest in der Anfangsphase dort durchaus im Stress warst. Du hast an einem Buchkapitel gearbeitet, Radiofeatures produziert, diese nervigen Weltwach-Updates aufgezeichnet.
Oh, ich sag dir.
Und dann hast du natürlich auch noch Forschungsarbeit vor Ort zu leisten. Aber es ist natürlich, wie Stefan gerade das ja so schön beschrieben hat, im Zweifel, so würde ich mir das zumindest vorstellen, eine ganz andere Art von Stress, als du sie daheim in Köln hast. Deswegen, wie ist das für dich? Ist das für dich so ein Teil des Charmes, dass es diese Simplifizierung des Stresses gibt?
Nee, das war ja das Doofe. Das war ja so Stress, den man hier hat, den ich dann mit ins Pantanal genommen habe. Ne? Also so diese ganzen Computersachen. Deswegen hat mich das ja so geärgert, weil eigentlich ist es so, man reist ins Pantanal und dann hat man wirklich so diese täglichen Sachen. Und klar, ich habe dann meine Forschungsplanung und weiß genau, wo ich wann sein muss. Aber eben, die Probleme sind völlig andere. Das Problem ist eher, wie fahre ich jetzt im offenen Jeep, im strömenden Regen zu meinen Kamerafallen, wenn ich die Augen nicht mehr aufhalten kann von lauter Regen und so einem Kram. Und das sind die Probleme, auf die ich mich freue. Und dann will ich nicht da sitzen und eben am Computer arbeiten müssen. Das ist ja völlig Banane im Naturparadies. Genau, aber so von wegen Gewöhnung, das habe ich weniger, weil, und vielleicht war das bei dir auch so ein bisschen so, weil das einfach so anders ist. Also es ist, als würde man so einen Schalter einfach umlegen und dann ist man Pantanal-Lydia oder Köln-Lydia. Das ist dann so ein Riesenunterschied. Und vielleicht hat dir das ja auch geholfen, dass es eben so anders war, ne? Und dass es nicht nur ein bisschen anders war vom Leben her.
Auf jeden Fall. Und in meinem Fall war es halt faszinierend, dass das in so einer vertrauten Umgebung auch geht. Dass man halt in Arten von Orten, wie sie wirklich sehr vertraut sind, ein Land, was nicht so weit weg sich anfühlt, eine Umgebung, die jetzt nicht so exotisch wird, dass man auch da dieses Abenteuergefühl, diesen Schalter haben kann. Und das ist natürlich eine tolle Erkenntnis, weil das dann eben auch im Norden Hamburgs einfach mal funktioniert. Da könnte ich auch einfach 3-4 Tage losgehen und das ähnlich erleben.
Und genau das finde ich so sympathisch an diesem Projekt, dass du halt zeigst, egal ob es jetzt eine große globale Krise ist, wie eben diese Pandemie, oder vielleicht kann es im Zweifel auch eine persönlichere Krise sein. Ein bisschen ging das bei dir ja auch damit einher, hast du ja auch beschrieben, dass wenn wir uns diese Aufgaben stellen, diese kleinen oder auch größeren Abenteuer suchen, wir ganz neue Impulse für einen gedanklichen Reset erhalten können. Und dafür braucht es aber natürlich diese gewisse Würze der Ungewissheit, ob es denn klappt. Das heißt ja nicht, dass es direkt irgendwie mit Gefahr einhergehen muss, aber du wusstest vorab eben nicht, auch wenn du dieses Land an sich sehr, sehr gut kanntest, kommst du damit aus? Findest du genügend öffentliche Toiletten? Kommst du an Nahrungsmittel, ohne Gebäude zu betreten? Wie hat sich das denn dann am Ende dargestellt? Wo lagen denn die tatsächlichen Herausforderungen? Du hattest vorhin ja schon erwähnt, dass du zum Beispiel ein bisschen gezweifelt hast, wenn du da vor so einem leckeren Supermarkt-Schaufenster gestanden hast, ob das denn jetzt wirklich so der allerbeste Plan war von dir. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie hast du dich denn dann schlussendlich ernährt? Also jetzt nur bei Foodtrucks und Currywurstbuden anzuhalten oder in dem Fall vielleicht Fish and Chips, kann es ja für 5 Wochen wahrscheinlich auch nicht sein.
Leider war es doch ziemlich eintönig dadurch. Ich war eben extrem viel in der Außengastronomie, also in Kneipen, in den Biergärten, aber eben auch in anderen Restaurants, die jetzt gerade dank der Pandemie auch viel öfter draußen Sitzplätze hatten, zum Glück. Eigentlich hatte ich vorher sehr auf Märkte gehofft, in jedem kleinen Dorf, dass ich dann an so einen Markt komme, wo es frischen Käse gibt und Obst vom nächsten Bauernhof und so. Aber diese Märkte sind natürlich häufig nur einmal in der Woche und man ist nicht zufällig gerade an dem Wochentag dort, wenn man eben auch so langsam unterwegs ist. Dementsprechend war das eine ziemliche Enttäuschung und ich habe, glaube ich, nach 4 Wochen zum ersten Mal ein gutes Stück Käse dann gegessen an so einem Markt endlich. Mhm. Und es war schon eine Herausforderung. Gerade im ländlichen Bereich musste ich auch mal ein bisschen hungern. Da gab es dann auch mal ein paar Stunden nichts und es war nicht klar, wann es wieder was geben wird. Der absolute Tiefpunkt war auf einer Wanderetappe auf dem Pennine Way im Norden. Das waren 35 Kilometer an dem Tag und ich hatte wirklich kaum Proviant mehr übrig, weil eben es auch da nicht möglich war, an was ranzukommen. Ich habe dann an so einer Hütte eine Packung Instant-Nudeln gefunden, die da im Eingang rumlagen, habe die mir geschnappt und so roh verzehrt. Und das war natürlich kulinarisch wirklich der Tiefpunkt überhaupt. Schmeckte überhaupt nicht. Dann war ich schon so im Delirium, dass ich noch dieses Pulver dazu geschüttet habe. Ah. Ich dachte, das gibt ein bisschen mehr Geschmack. Aber das war natürlich ein ganz fataler Fehler. Und es war völlig ungenießbar. Man muss husten und es geht gar nicht. Also es ist Wahnsinn, was wir eigentlich für Dinge zu uns nehmen manchmal. Mal im Alltag, dass wir
jetzt nicht verallgemeinern,
als Mahlzeit also zubereiten oder der Mensch, was der Mensch manchmal zu sich nimmt.
Ja, ja.
Also vielleicht sollte man einfach wieder mehr das essen, was unsere Großeltern auch schon als Nahrung erkannt hätten.
Aber sag mal, hättest du nicht einfach dich vor den Supermarkt mit den leckeren Sachen drin stellen können und jemanden fragen, dass der für dich die Sachen kauft, die du gerne haben willst? Oder wäre das irgendwie gegen die Regeln gewesen?
Das hätte ich theoretisch machen können, aber das wollte ich dann auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich es erklärt hätte. Also das wäre mir irgendwie... Ich bin jemand, der leicht peinlich berührt ist. Also ich wüsste nicht,
ich kann da jetzt leider gerade nicht rein. Also könnten Sie
so erklärt hätte. Ja. Genau, dann hätte ich noch Trinkgeld gegeben oder so. Also manchmal hatte ich es tatsächlich, dass meine Gastgeber, bei denen ich gezeltet habe, dass die mal für mich kurz was eingekauft haben. Zum Beispiel so 2 Packungen Nüsse. Das war dann ein absolutes Highlight, weil Nüsse bekommt man überhaupt nicht, wenn man nur draußen unterwegs ist. Außer unterm Baum, aber habe ich leider nicht erlebt. So ein bisschen Obst habe ich schon mal gefunden, Brombeeren oder Äpfel, aber Nüsse leider nicht. Und das war dann ein wirkliches Highlight. Das ist ja mit so der beste Snack für Wandertouren. Und das ging dann eben nur durch jemand anders, der da reinging.
Ja, ja, weil ich hätte eben gedacht, die Engländer sind ja eigentlich Freunde von merkwürdigen Projekten. Dann hätte ich gedacht, wenn man denen irgendwie davon erzählt, ja eben, genau, wenn man denen irgendwie davon erzählt, dass die dann für einen einkaufen gehen oder so. Weil ich musste auch an Lotta denken mit ihrem Esel, die dann immer irgendjemandem ihren Esel in die Hand drücken musste, also die Leine, damit sie mal kurz einkaufen gehen kann.
Lotta Lobkohl, ja, mit ihrem Esel unterwegs. Das war eine Folge vor ein paar Wochen, genau. Ja,
genau.
Ja, mit Esel wäre das natürlich auch cool eigentlich. Vielleicht sollte ich nächstes Mal einfach einen Esel mitnehmen, dann habe ich gleich so mehr Sympathie in der Einheimischen auf meiner Seite.
Das auf
jeden
Fall, das funktioniert, glaube ich, ganz gut, ja. Eine andere Dimension der Herausforderung, die Lydia, du ja vorhin schon vehement auf die Agenda gesetzt hast, ist natürlich das ganze Thema Notdurft.
Das Klo,
was ist mit dem Klo? Also ich wiederhole nochmal, die Regel diesbezüglich war ja offenbar, dass du nur öffentlich Toiletten benutzen durftest, deren Tür direkt nach draußen sozusagen führt, nach draußen zeigt. Also konntest jetzt nicht in irgendwelche großen Shopping-Center gehen und dort zum Beispiel auf die Toilette gehen. Das stelle ich mir relativ schwierig vor, dass es überall so viele auf diese Art und Weise zugängliche öffentliche Toiletten gibt.
Absolut. Also gerade im ländlichen Bereich gibt's die natürlich dann nicht. Manchmal hat man Glück, dass an der Baustelle so ein Dixie-Klo noch steht, was auch nicht abgeschlossen ist. Aber natürlich musste ich auch öfter in den Wald gehen damit und halt nach allen Regeln der Kunst, also Loch in den Boden graben und weit weg von Gewässern dann irgendwie tun, was zu tun war.
Und in Städten?
In Städten Also es gibt einige Online-Karten, die einem auch zeigen, wo die öffentlichen Toiletten sind. Und das ist doch meistens zu finden tatsächlich. Und das ging einigermaßen gut. Eine Gastgeberin, also die meisten Gastgeber haben so um das Thema rumgedruckst, aber eine, das fand ich sehr erfrischend, hat mal gesagt, komm bloß nicht auf die Idee, in meinen Garten zu kacken. Ich weiß genau, wie die Haufen von unserem Hund aussehen und denk gar nicht erst dran. Da hat es mal jemand ausgesprochen, aber ich glaube, dass das schon so ein etwas eigenartiges Gefühl war bei einigen, die dann eben auch sich gewundert haben, wie ernst ich mache mit meiner Regel. Ich habe das vorher in meinen E-Mails angekündigt. Hallo, lieber Gastgeber, ich habe diesen verrückten Reiseplan, aber dass ich tatsächlich nicht drinnen duschen wollte, das haben die dann nicht verstanden erstmal oft.
Und du hast ja wirklich durchgezogen. Also selbst wenn du dann mal musstest und deine Gastgeber dieses wunderbare Toilettchen gehabt hätten, bist du dann tatsächlich doch lieber nochmal irgendwie ein paar Kilometer gewandert auf die Suche gegangen. Das ist ja schon also ein Stressfaktor, oder?
Das ist definitiv ein Stressfaktor, genau. Das erhöht nicht unbedingt den Spaß bei der Sache, zumal ja manche öffentliche Toiletten auch wirklich keine Wohlfühlorte sind.
Nee. Und duschen? Das muss ja noch schwieriger gewesen sein, oder? Oder hat es einfach so viel geregnet? Deswegen England vielleicht, dann braucht man gar keine Dusche, weil man wird die ganze Zeit geduscht.
Genau, das so an
besser
einem...
Besser als in Spanien.
Das stimmt, manchmal kam das Wasser einfach von oben, aber also der absolute Hauptgewinn waren Freibäder, die halt oft draußen Duschen auch haben, die ich dann benutzen konnte. Dann hatte ich noch ein bisschen Sport dabei. Gibt's natürlich auch nicht überall, ansonsten habe ich öffentliche Gewässer manchmal benutzt zur Körperhygiene oder den Gartenschlauch, wenn gerade niemand hingeschaut hat. Also da musste ich tatsächlich ein bisschen improvisieren und es gab jetzt nicht jeden Tag die feinste Dusche für mich. Aber das ist auch nicht so wichtig, wenn man ständig draußen ist, weil eigentlich ja ein unangenehmer Körpergeruch eher dann ein Problem ist, wenn man mit anderen Menschen in einem Innenraum ist. Also von daher mit ein bisschen Social Distancing war das alles, habe ich mir zumindest
der
eingebildet,
wurde dann
war das einigermaßen
der,
zu lösen.
Mit den Wochen.
Genau.
Aber sag mal, eins habe ich mich gerade gefragt, als du meintest, so im Freibad ist es eigentlich ganz gut. Wie viel Druck voranzukommen hattest du denn eigentlich? Hast du dann auch mal so einen Tag im Freibad einfach rumgehangen oder musstest du schon irgendwie vorankommen?
Ich hatte schon einige Tage, wo ich einfach auch am gleichen Ort geblieben bin und einfach mal so eine Stadt zum Beispiel erkundet habe. Aber ich hatte als Challenge am Schluss halt in Newcastle eine Fähre gebucht, zurück zum Festland, die ich erreichen musste an einem festen Tag, also genau nach 5 Wochen. Von daher war auf jeden Fall die Herausforderung, da rechtzeitig hinzukommen. Das waren anfangs, also die anfangs geplante Route waren so 620 Kilometer in 5 Wochen. Später, weil ich noch ein Fahrrad zwischendurch bekommen habe, ist es noch ein bisschen länger dann geworden. Aber das war schon so ein bisschen eine Herausforderung, das dann auch in der Zeit zu schaffen.
Wie leicht oder schwer war es für dich, geeignete Zeltplätze dann immer zu finden? Wir haben ja von diesem prachtvollen Zeltplatz in Newcastle schon gesprochen eingangs. Das heißt, da hast du dich dann irgendwann einfach in den Park gestellt. Wie hast du es ansonsten gehandhabt?
Sonst habe ich auch manchmal eben wild gezeltet, einfach möglichst weit weg von dem nächsten Wanderweg oder 30, 40, 50 Meter weg zumindest vom Wanderweg und eben nicht auf Privatgelände, was dann schon ziemlich schwierig ist in England, wo sehr viel eingezäunt ist, wo sehr viel Land Privatleuten gehört. Aber das ging mit der Zeit auch immer besser und man entwickelt so einen Instinkt, auch man schaut sich die Online-Karte an und sieht so Orte, wo die jetzt weit weg von der nächsten Ortschaft sind, wo es sehr grün ist, wo viel Wald ist und kann das schon so ein bisschen einschätzen, dass da das Potenzial da ist für einen guten Zeltplatz. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, in Gärten ja teilweise kampiert, was sehr angenehm war, was ich jedem empfehlen kann. Wir sollten alle viel mehr in Gärten zelten eigentlich. Das ist eine perfekte Art, um unterwegs zu sein, um abseits der Tourismusindustrie auch einfach Unterkünfte zu haben. Und Campingplätze waren ab und zu auch dabei. Das war natürlich dann relativ luxuriös oft, im Vergleich zu den anderen Plätzen, aber auch sehr fremd zwischen diesen ganzen weiß polierten Wohnmobilen und Menschen, die wirklich mit der tollsten Grillausrüstung, die alles dabei hatten, da so einen Luxus-Trip quasi draußen unternommen haben.
Den Zugang zu den Gärten hast du bekommen, indem du über den Gartenzaun gerufen und gefragt hast und auch indem du wieder eine Plattform benutzt hast. Ne? In diesem Fall aber nicht Couchsurfing, glaube ich.
Nein, genau. Ich habe sowas Ähnliches wie Couchsurfing benutzt. Warm Showers, das ist quasi Couchsurfing speziell für Radfahrer. Also sehr radbegeisterte Menschen, die dort Unterkünfte für andere Radler anbieten. Und die haben eben oft auch Zeltplätze im Garten, weil man, wenn man mit zwei Rädern unterwegs ist, eben oft auch ein Zelt mit dabei hat. Und das war sehr hilfreich. Das sind dann auch oft etwas besondere Leute, die auch schon mal ungewöhnlichere Reisen gemacht haben, vielleicht auch Reiseexperimente, die sind dann auch einigermaßen gut eingestiegen und konnten halbwegs verstehen, was ich da eigentlich mache.
Und hattest du dann in den Gärten mit diesen Leuten viel Kontakt? Also haben die dir dann was gekocht und Essen rausgebracht? Habt ihr zusammen was gegessen? Oder war das dann eher einfach nur ein Platz, wo du dein Zelt hinstellen konntest?
Ja, meistens gab es dann auch ein Abendessen da. Dann haben die armen Menschen gleich ihre Gartenstühle rausgestellt und mich draußen bekocht. Ich fühlte mich wie so ein Haustier manchmal, was dann so im Garten immer ist und nicht rein darf in die gute Stube, was dann aber auch draußen versorgt wird irgendwie mit Lebensmitteln. Also das war eine ganz tolle Gastfreundlichkeit, die ich erlebt habe und ich bin bis jetzt dankbar, dass da die Leute mitgemacht haben. Und vielleicht, ja, wie du schon gesagt hast, haben Engländer auch so einen besonderen Hang dazu, dass sie leicht verrückte Ideen irgendwie auch wertschätzen und dadurch passte das vielleicht in diesem Land dann ganz gut.
Ja, das ist ja tatsächlich auch eine gute Frage, die Lüder stellt, also wie der Kontakt zustande kam, denn es ist ja schon so, dass du bei deinen Reisen grundsätzlicher versuchst, hinter die Kulissen des jeweiligen Landes zu schauen, deswegen hast du ja auch vor vielen Jahren dieses Prinzip des Couchsurfens zu deinem Prinzip auserkoren, zu einem Prinzip der Wahl, um eben wirklich in nahen Kontakt mit den Menschen zu kommen, in ihren Wohnzimmern dich einzufinden und naja, für ein paar Stunden, für ein paar Tage so ein gewisser Teil der Familie zu werden. Hattest du denn dieses Mal das Gefühl, durch diesen Abstand, durch das Draußensein überhaupt wirklich ja einen Eindruck für das Land bekommen zu können? Einen intimen, intensiven und auch vor allem persönlichen Eindruck und Zugang von und zu diesem Land?
Tatsächlich eher auf ganz andere Art. Also die persönlichen Begegnungen waren teilweise oberflächlicher, auf jeden Fall, wenn ich 2-3 Tage bei jemandem wohne und sehr viel Zeit mit ihm oder ihr verbringe, dann lerne ich sehr viel über diese Menschen und man kann vielleicht wirklich viel erzählen. Und diesmal hatte ich schon das Gefühl, dass es dann mal ein Gespräch beim Abendessen, ein Gespräch beim Frühstück war und dass es natürlich dann schon deutlich oberflächlicher war. Andererseits habe ich eben Landschaften und Städte viel intensiver kennengelernt, als ich das sonst tue. Sonst ist mein Fokus sehr stark auf den Menschen und es war eigentlich für mich mal sehr interessant, einfach dann eine Stadt sehr intensiv kennenzulernen, wie sie sich verändert über den Tagesablauf, wo das Leben sich abspielt, was sind Wohlfühlorte, warum fühlt man sich in vielen Orten eben gar nicht so wohl, wenn man einfach nur draußen ist und da so auch den Puls von so einer Stadt zu spüren, wie sie sich über den Tag verändert, das war richtig spannend und auch mal einfach 2 Stunden rumsitzen am zentralen Platz, am Bond Square in Oxford zum Beispiel und einfach mal zu gucken, was sich um einen herum tut. Das habe ich sonst auf den Reisen weniger gemacht. Sonst hatte ich immer mehr konkret mit einzelnen Menschen zu tun. Diesmal hatte ich viel auch mit der Umgebung quasi zu tun.
Aber das ist ja witzig. Das heißt, du bist im Prinzip am Ende nicht nur körperlich draußen gewesen, sondern so wie du das jetzt schilderst, dass du an so einem Platz sitzt und dir das Treiben und die Stadt anguckst, dann bist du sozusagen auch so gefühlt draußen so ein bisschen gewesen, ne? So mehr der Beobachter dann in dem Fall.
Auf jeden Fall. Natürlich isoliert man sich so ein bisschen vom Rest der Gesellschaft, ist aber gleichzeitig mittendrin oder eigentlich noch mehr drin im Leben, als man das sonst ist, weil man sich ja sonst immer isoliert, weil man in Gebäude reingeht. Also von daher war ich irgendwie Aussteiger, aber eben doch noch mehr im Leben als sonst. Ein ganz interessanter Gegensatz eigentlich.
Naja, Außenseiter.
Ja.
Körperlich.
Genau. Naja, absolut ausgesperrt ist zu Recht dann auch der Titel des Buches und des Projektes. Aber natürlich, hast du ja auch gesagt, gab es Begegnungen, gab es Gespräche. Eines, das mir zum Beispiel gerade in den Sinn kommt, ist die Begegnung mit Alan, der ja das, was du da gemacht hast, auf eine ganz andere Weise natürlich ins Extrem treibt. Er lebt nämlich auch im Zelt, allerdings nicht für 5 Wochen, sondern schon seit knapp 10 Jahren. Erzähl mal von Alan. Wer war er und warum lebt er so lange schon im Zelt?
Das war eine Zufallsbegegnung tatsächlich. Und ich hatte generell das Gefühl, dass ich durch meine Reiseart auch einen anderen Schlag Leute treffe und kennenlerne als auf anderen Reisen. Also viele Leute, die sich irgendwie mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, damit, wie wir weniger Schaden anrichten können auf dem Planeten. Leute, die viel Zeit draußen verbringen auch. Und Alan war natürlich ein Extrembeispiel. Der war sozusagen der Profi in dem, was ich nur mal so kurz 5 Wochen als kleiner Tourist aus dem Ausland mal kurz ausprobiert habe. Seit über 9 Jahren lebt er an einem Fluss in einem Zelt, ist da Aufseher von einem Fischerclub, also managt diesen Club, und es wird dadurch geduldet, dass er auch auf dem Grundstück dann zelten darf. Nebenbei arbeitet er noch in einem Busdepot, hat irgendwie 2 Jobs und verdient anscheinend da sogar ganz gut Geld. Und ich will das nicht zu sehr romantisieren, aber bei ihm wirkte das schon so, als hätte er sich das ausgesucht. Und er meinte, er könnte nicht mehr in einem Haus leben, wo links und rechts und oben und unten andere Menschen sind. Er braucht diese Weite und diese Freiheit, dieses Gefühl, dass einem die ganze Umgebung gehört und nicht nur irgendein Fleck Land. Dass einem sowieso, niemand sollte irgendein Land gehören. Also er war ein sehr, sehr, sehr philosophischer Typ, und ich nahm ihm das durchaus ab, dass das so selbst gewählt ist und dass es ihm gut geht damit und dass er auch einfach so eine Philosophie hat, dass er weniger Schaden anrichten will, als das normalerweise in der Zivilisation der Fall ist, dass er mit der Natur irgendwie im Einklang da leben will. Also das war wirklich eine ganz, ganz interessante Begegnung. Ich habe ihn zufällig getroffen. Er hat mich am Wegesrand angesprochen, weil ich eben diesen Rucksack auf dem Rücken hatte und dadurch gleich so eine
und
Verbindung.
Komisch rochst.
Und ich komisch roch, genau, obwohl ich auf der anderen Straßenseite war. Und dementsprechend sind wir ins Gespräch gekommen, und er hat mich dann eingeladen, einfach nebenan auch zu zelten bei seinem Platz dort.
Dieses immer draußen schlafen, immer draußen sein, auch in Stadtparks und so weiter, hat das gerade für dich, also in Städten, jemals auch einen Beigeschmack bekommen? Weil es ja auch Menschen gibt, die dies anders als Alan und du ja eben nicht freiwillig tun, sondern aus der Not heraus.
Also ich kann auf keinen Fall sagen, dass ich jetzt weiß, wie sich Obdachlosigkeit anfühlt, dass ich das nacherlebt habe, dass ich die Herausforderung kenne, wie das ist, weil ich natürlich jederzeit das abbrechen konnte. Ich habe eine Kreditkarte in der Tasche, ich kann was zu essen kaufen, ich kann in ein Hotel gehen, ich kann dieses Experiment stoppen, und ich weiß auch, was ich ein paar Wochen später mache, hab Pläne im Leben. Wenn Menschen diese Situation erleben ohne all das, dann ist das natürlich was vollkommen anderes und absolut nicht vergleichbar. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, mehr ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die dann ganz am Rande der Gesellschaft leben. Und das war definitiv interessant. Und aber ja, ich kann nicht sagen, dass ich die gleiche Erfahrung gemacht habe wie die. Ich habe auch meine Top-Outdoor-Ausrüstung dabei, Klamotten oder die ganze Ausrüstung für 2000 Euro insgesamt, und alles nur vom Feinsten. Okay, auch wenn es nicht dauerhaft alles gehalten hat am Ende, aber das ist natürlich auch eine wirklich andere Situation dann.
Du hast vorhin auch erwähnt, dass du infolge des Brexits sehr, naja, enttäuscht warst von deinem vormaligen Lieblingsland. Hast du darüber mit den Menschen vor Ort gesprochen? Hast du dazu ein Gefühl bekommen, wie sie sich sozusagen zu diesem Zeitpunkt die politische Stimmung im Land darstellte? Hat dir das vielleicht auch geholfen, diese Enttäuschung, diesen Schock so ein bisschen, naja, zu verarbeiten, indem du vielleicht zumindest mal besser verstanden hast, warum das so passiert ist?
Auf jeden Fall war es immer wieder Gesprächsthema, und gerade unter jüngeren Leuten oder generell habe ich fast nur Menschen getroffen, die sehr kritisch waren, die das als einen Schuss ins eigene Knie interpretieren, wie das halt aus unserer Sicht ja auch viele so sehen. Und es war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Die Queen lebte noch, Boris Johnson war an der Macht. Also vor einem Jahr in England war das tatsächlich noch eine etwas andere Welt. Aber ja, diese Idee, dass man so einen historischen Fehler gemacht hat mit dem Brexit und eben jetzt auch wirtschaftlich die Probleme spürt, das war schon sehr oft Gesprächsthema. Einmal hatte ich aber auch ein älteres Ehepaar als Gastgeber, die absolute Brexit-Befürworter waren. Und also der Mann kam bei jedem Gesprächsthema irgendwie immer wieder auf den Brexit zu sprechen und hat da war wirklich dann nicht zu stoppen. Und also, dass diese Idioten in Brüssel uns jetzt nichts mehr zu sagen haben und so, das sei ja super. Dann hat er über die Einwanderer gelästert, hat sich wirklich eigentlich auch rassistisch geäußert da, sich gleichzeitig aber später gewundert, warum jetzt die Leute aus Rumänien und Bulgarien nicht mehr kommen. Das seien doch so fürchterliche Länder, es sei doch viel schöner in England, warum kommen die denn auf einmal nicht mehr? Und also hat sich sehr viel auch, hat sich viel in Widersprüche verwickelt und da konnte ich mal so ein bisschen die Argumentation zumindest nachvollziehen und merken, was das auch psychologisch für eine Rolle spielt. Also diese ganze, diese Angst, die in den Köpfen ausgelöst wurde von Menschen, die ihnen sehr ausgesuchte Informationen vielleicht nur geben. Es ist ja eine Art von Propagandawelle, die da über das Land ging vor der Abstimmung. Also das war sehr interessant. Es war auch so ein Zwiespalt, weil gleichzeitig mich dieses Paar halt sehr gut behandelt hat. Sie haben das tollste Abendessen gekocht, und dann aber so ein Gespräch, was sehr unangenehm teilweise war für mich. Also das war eine eigenartige Situation auf jeden Fall, aber auch sehr erhellend und
ich wollte gerade sagen,
interessant.
Unangenehm, aber natürlich für dich als Reporter und Autor ja auch wichtig und gewinnbringend, genau eben diese Einblicke zu erhalten.
Auf jeden Fall, das ist natürlich immer wichtig. Ich bin ja unterwegs auf der Suche nach Geschichten und nach Themen, die ich erzählen kann und will genau diese Einblicke auch bekommen. Also von daher war das natürlich gleichzeitig auch sehr wertvoll.
Und es war ja, das Grundkonzept war ja aus der Komfortzone raus, dann ist es ja auch bereichernd, auch mal menschlich aus der Komfortzone zu kommen.
Genau, das war in dem Fall dann auch mal so.
Deswegen sprechen Lydia und ich auch so gerne und so oft.
Einfach mal aus der Komfortzone raus.
Menschlich
aus der Erik ruft an.
Genau.
Muss man nicht extra nach England führen.
So Freunde braucht man, genau.
Genau.
Du stehst ja mit dem, was du da gemacht hast, auch in so einer gewissen Tradition von im weitesten Sinne vergleichbaren Projekten. Ich lese hier mal kurz einen kleinen Absatz vor aus deinem Buch. Dort schreibst du, und die Namen der Beteiligten spreche ich bestimmt falsch aus, sorry dafür schon mal. Zwischen dem 26. September 1981 und dem 26. September 1982 ging der taiwanesisch-amerikanische Performance-Künstler Teaching Si für exakt ein Jahr nach draußen. Keine Gebäude, keine öffentlichen Verkehrsmittel, nicht einmal ein Zelt war erlaubt. Der Brite Mark Boyle verbrachte ab Dezember 2016 ein Jahr ohne technische Hilfsmittel. Der schwedische Wettkampfläufer Markus Torgeby ging nach einer Verletzung am Sprunggelenk für ein Jahr in den Wald und lebte in einem Tipi, wo er auf Tannenzweigen schlief. Ihm gefiel das einfache Leben so gut, dass aus einem Jahr 4 Jahre wurden. Wer einmal mit so etwas anfängt, kann anscheinend nicht so leicht zurück. Zitat Ende. Wie sah das denn bei dir aus nach 5 Wochen? Wie ging's dir? Kommen wir vielleicht auch nochmal auf die Hygiene zu sprechen, aber gerne auch auf vor allem die mentale Komponente. Wie ging's dir? Wie sahst du aus? In welchem Zustand hast du dich befunden?
Also es war natürlich immer so ein Auf und Ab während der Reise. Zwischendurch ging es mir mal eher mittelmäßig und mal sehr, sehr gut. Also was aber toll war, war natürlich ständig in Bewegung zu sein und so viel Sport zu machen. Jeden Tag 20 Kilometer zu Fuß oder dann auch 50, 60 Kilometer mit dem Fahrrad zu machen. Eine sehr aktive Lebensweise, das tat mir schon gut. Und ich habe Videos gemacht vom Anfang und vom Ende der Reise und auch zwischendurch. Und man sieht, wenn man das vergleicht vom ersten Tag und vom letzten Tag, man sieht einfach zwei verschiedene Menschen. Also der erste ist so fertig von, man sieht den Augen richtig an, dass sie einfach so viel Zeit vor Bildschirm verbracht haben, dass sie schon ganz stumpf geworden sind, so ungefähr. Und am Ende ist da ein völlig vitaler, lebendiger, fröhlicher Mensch, der einfach sich so in seinem Element da fühlt draußen. Also das fand ich selber krass, nachher diesen Unterschied zu sehen.
Das ist natürlich schön, weil man hätte es ja auch genauso andersrum erwarten können. Dass du nach 5 Wochen einfach total abgekämpft und verkommen an deinem Ziel reintrottest und eher bei deiner Ankunft in London noch frisch geschniegelt und gestriegelt dastandest. Aber dieser Spark, den dieses Projekt in dir ausgelöst hat, der hat dann anscheinend dafür gesorgt, dass es genau die gegenteilige Entwicklung war.
Absolut. Also geschniegelt und gestriegelt war ich sicher nicht mehr, aber halt ungeduscht und wahnsinnig glücklich, kann man es vielleicht nennen. Auch hat mich das, auch dieser Moment, ich kam an so einem Strand dann raus, kurz, also in der Nähe von der Fähre, die mein Ziel dann war, da hatte ich nochmal so einen richtigen Zielpunkt, dass ich nochmal den Fuß ins Meer gehalten habe und dann irgendwie angekommen war. Das war schon ein ganz euphorisches Gefühl, was ich sonst von anderen Reisen nicht so kenne, so dieses ein Ziel sich gesetzt haben und das dann zu erreichen. Das mache ich ja sonst nicht so bei anderen Reisen. Und das war wirklich ein ganz toller, positiver Moment. Und es machte überhaupt keinen Spaß, danach wieder in das Fährterminal zu gehen, in so eine Ankunftshalle mit so künstlichem Licht, mit schlechter Luft. Es roch nach Desinfektionsmittel. Es waren einfach absolut hässliche, beengende Räume. Ich musste durch so Tunnel gehen, dann in Richtung Schiff. Dann die Kabine war auch total eng. Ich bin richtig gebückt gelaufen, fühlte mich da ganz eingeengt. Also das war gerade im Gegensatz zu dem Flughafenerlebnis ganz am Anfang, wo ich mich so wohl fühlte in diesem sehr artifiziellen Raum, was völlig anderes. Und ich wollte nicht zurück, ich wollte nicht in der Kabine bleiben. Ich bin rausgegangen und habe mich dann auf Deck irgendwo hingelegt zum Schlafen.
Ach echt, hast du dann nicht in der Kabine übernachtet, sondern wirklich draußen?
Genau, in der Kabine habe ich meine ganzen Sachen ausgebreitet zum Lüften. Zum Glück waren keine anderen Gäste in der Kabine. Das waren dann noch strenge Corona-Regeln. Das Schiff war auch sehr leer. Ich glaube 10% besetzt mit Passagieren oder so. Und es ging halt über Nacht und dann bin ich einfach mit einer Decke nach oben gegangen an Deck und habe es mir da gemütlich gemacht.
Schön. Ich finde die Formulierung dazu auch wunderbar. Ungeduscht und wahnsinnig glücklich, die du gerade verwendet hast. Das ist schon direkt ein guter Titel oder Untertitel fürs Buch oder auch für dieses Gespräch.
Das also, stimmt.
Ungeduscht und wahnsinnig glücklich. Ja, schön.
Das ist der Titel für den für das Motivationscoaching, was ich vielleicht auf dem Buch aufbaue und dann mal machen werde.
Sehr gute Idee, ja. Ja, mal abgesehen von diesem Moment des Ankommens dort an dem Fährterminal, das ja tatsächlich so ein wunderbares Gegenstück ist dazu, wie schwer es dir fiel, aus diesem Heathrow-Terminal dich zu entfernen und zu verabschieden. Was würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, was hat denn dieses ganze Draußensein mit dir gemacht? Also offenbar gab es ja durchaus eine gewisse Wahrnehmungsveränderung.
Auf jeden Fall. Natürlich ist erstmal die Veränderung eindeutig so, was nützlich und unnütz ist. Die ist anders als sonst, diese Einteilung. Also alle Häuser, alle Autos, Züge haben keinen Sinn mehr. Asphalt ist total unnütz, weil er nur an den Füßen wehtut und man schätzt halt andere Dinge. Also alles, was draußen passiert, Straßenmusiker, Street Art, Märkte, sowas lernt man extrem zu schätzen. Also das ist eine interessante Änderung der Wahrnehmung. Aber auch, es gab eigentlich noch einen anderen Aspekt dieser Reise, der auch ganz wichtig ist. Es fing an als so eine Flucht vor Corona, wurde dann aber auch zu einem sehr nachhaltigen Reiseprojekt. Also abgesehen von dem Hinflug am Anfang hatte ich ja einen minimalen CO2-Footprint. Ich habe kaum Müll verursacht unterwegs und ich war absolut minimalistisch unterwegs. Also ich musste mit den 11 Kilo Gepäck auskommen. Ich konnte nichts nachkaufen und nichts reparieren von dem, was ich dabei hatte. Und dass man also sehr minimalistisch sein kann, eben auch auf engstem Raum immer in diesem Einmannzelt übernachten, aber dass man das trotzdem auch genießen kann. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis und das ist natürlich das große Thema eigentlich unserer Zeit, wie man trotz Verzicht irgendwie auch noch so ein bisschen Genuss haben kann. Und das habe ich definitiv so erlebt. Und ganz toll für mich persönlich war auch die Erkenntnis, dass ich dass ich einfach einen Rucksack packen kann mit Zelt, Luftmatratze und Schlafsack, einfach losgehen und ich bin frei und völlig autark unterwegs. Also ich brauche gar nicht diese Infrastruktur, ich brauche nicht mal Hotels, Häuser, Gebäude, sondern ich kann einfach komplett frei unterwegs sein, egal an was für einem Ort eigentlich. Und das wird mir ganz sicher noch einige interessante Reisen in der Zukunft bescheren als Landstreicher dann wieder.
Das ist eine schöne Erkenntnis, weil damit geht ja auch so eine gewisse Beruhigung einher, was zukünftige Einschränkungen, mögliche Einschränkungen anbetrifft. Du hast angesprochen, Verzicht, globale Klimakrise und so weiter und so fort, aber natürlich auch, falls es mal wieder eine Pandemie gibt. Und damit einhergeht ja dann sicherlich auch tatsächlich so ein Gefühl von Freiheit, weil du eben, nachdem du einmal erkannt hast, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten es auch in so einer Situation immer noch geben kann, viel weniger Opfer dieser äußeren Umstände der jeweiligen Zeit bist, sondern ja, nach wie vor gestalten kannst.
Absolut. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. Also zumindest für mich persönlich, aber hoffentlich auch für einige Leser dann, dass man einfach mal sowas machen kann und eben doch noch was erleben kann, trotz sehr starken Einschränkungen im schlimmsten Fall. Das geht, so eine Art von Reise geht immer noch.
Du hattest aber am Anfang gesagt, dass du schon auch Albträume hattest bei der ersten Übernachtung. War das für dich dann auch so, dass du nicht nur diese äußeren Hürden überwinden musstest, sondern auch schon so eine Furcht? Also gab es da schon auch so Sicherheitsbedenken zwischendrin?
Klar, jetzt beim Zelten in der Wildnis hatte ich schon immer Angst, dass mal der Bauer mit der Mistgabel ankommt und mich da wegjagt. Oder ich hatte einmal einen fürchterlichen Angriff von einer aggressiven Katze auf mein Zelt. Das klingt lustig, war aber unangenehm.
Klingt sehr lustig.
Beschreib den mal.
Die hat irgendwie diese Bänder, die draußen so ein bisschen im Wind rumflatterten am Zelt, diese Spannleinen hat sie als Beute identifiziert und ist immer wieder mit Anlauf da drauf gesprungen. Dann hat sie das Innenzelt entdeckt mit diesem Gittergewebe, was sie dann ganz attraktiv fand, um sich die Krallen da dran zu schärfen.
Natürlich.
Es war fürchterlich, aber dieses Tier war so aggressiv, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe wie ein Fußballtorwart dann vor dem Zelt gestanden und das irgendwie verteidigt vor diesen Angriffen. Und nachher war sie plötzlich im Zelt und wollte da dann schlafen, dann musste ich sie wieder rausschmeißen. Also das war...
Mein Gott, ich dachte schon, unser Kater Joha sei selbstbewusst, aber dann gibt's das nochmal eine Nummer härter.
Genau, ja.
Aber es ist schon interessant, dass es eben für dich dann gar nicht so diese Furcht vor Menschen gab. Also wenn man mitten in der Stadt da irgendwo sein Zelt aufbaut, jetzt nicht im Garten, aber wir haben ja auch über diesen Zeltplatz da neben der Mülldeponie erzählt, wo nachts diese betrunkenen Leute kamen und so. Also eben, dann entblößt man sich ja auch irgendwie, ne? Also man schläft und im Prinzip kann jeder kommen und das Zelt aufmachen sozusagen.
Ja, das Gute ist aber, dass die meisten so ein Zelt, was da einfach rumsteht, auch schon so ein bisschen verdächtig finden, glaube ich, und dass man nicht unbedingt daran denkt, ja, jetzt gucke ich mal, was da drin ist und greife mal den Menschen an, der da sich in diesem Zelt befindet. Irgendwie ist das ein Anblick, der erstmal auch so irritierend ist oder dass man vielleicht da nicht so geneigt ist, da zum Straftäter zu werden.
Hast du auch beschrieben in Newcastle am Anfang, als die etwas angetrunkenen Herrschaften dann offenbar doch etwas verängstigt waren. Aufgrund dieser Irritation des Zeltes. Aber wie war das denn für dich persönlich, so ein Zelt aufzustellen im Stadtbild, in dem Wissen, dass du eine Irritation und so eine Art Fremdkörper bist? Das ist ja, könnte ich mir vorstellen, auch kein unbedingt angenehmes Gefühl.
Auf jeden Fall. Ich wollte natürlich möglichst wenig gesehen werden mit dem Zelt. Hab's dann immer erst in der Dämmerung abends aufgebaut auch. Also den Platz im Idealfall vorher schon gesucht, aber dann erst, wenn es schon dunkel wurde, aufgebaut. Wobei ich da auch wirklich schmerzfrei wurde. So vorher habe ich mir gesagt, ich will immer eine Stunde vor Dunkelheit an einem Platz sein, damit ich mich schon mal so ein bisschen an die Geräusche gewöhnen kann und schon mal so ein bisschen ankomme und auch noch sehe, was so in der Umgebung ist. Später wurde ich da irgendwie so lässig, dass ich auch in tiefster Dunkelheit noch so einen wilden Campplatz finden konnte und dann mich da einfach aufgebaut habe. Und das ist einfach so eine Erfahrung, die mit der Zeit dann kam, dass das einfach machbar ist und dann wird man auch mutiger damit und weniger ängstlich. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt morgen wieder losziehen würde, dann wäre wieder mehr Angst da, auch mit, bei allen kleinen Geräuschen. Dann ist diese Gewöhnung schon wieder weg. Aber das kommt mit der täglichen Erfahrung dann, dass es so eine Art Routine dann auch wird.
Du hast ja beschrieben, dass du aufgebrochen bist, unter anderem, weil du einfach träge geworden bist, Pandemie, Einschränkungen, die ganze Screentime, man sitzt am Computer vorm Smartphone, schaut Netflix und so weiter und so fort. Ja, und wir befinden uns ja jetzt ja auch gerade in einem Zoom-Call. Wie ist es dir denn jetzt seither mittlerweile ergangen? Bist du wieder zum trägen Couch-Potato, zum Avatar geworden oder konntest du dir diese Dynamik bewahren?
Die Augen sehen noch ganz gut aus.
Ja. Das ist gut, das ist beruhigend. Naja, zur Zeit war ich sowieso viel unterwegs jetzt mit Lesetouren, mit Vorträgen zu dem Buch oder gerade auf der Buchmesse auch. Von daher sitze ich zurzeit generell nicht so viel zu Hause vorm Computer wie manchmal. Aber sicher bin ich wieder mehr im Alltag drin, aber ich versuche auch viel rauszukommen und dann zumindest in der Umgebung wieder auch viel an der frischen Luft zu sein. Und das ist definitiv geblieben, so dieses Wissen wieder, diese Erinnerung wieder daran, wie wichtig das ist, viel Zeit draußen zu verbringen, mehr auch zu Hause einfach rauszugehen. Das habe ich jetzt so beibehalten.
Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir unser Gespräch vielleicht abschließen mit nochmal einem kleinen Zitat aus deinem Buch. Und vielleicht magst du das einmal selber vorlesen. Ich schieb's dir hier gerade mal rüber. Vielleicht wäre ja das doch ein ganz netter Weg, um dieses Gespräch abzuschließen.
Okay, ja. Eigentlich fehlt nur noch ein lifestyleiger Name für diese Art zu reisen, um sie zur Trenddisziplin auszurufen. Am besten was auf Ing. Outlocking, Neolandstreiching, No Roofing, Covid Walking, Pandemic Camping, Isolation Tramping, Outdoor Quarantining, Draußening, Draußen Bleibing, Auslocking, Frischluftdiving, hätte ich jetzt fast gesagt, Frischluftdiving, Extrem Luftschnapping, Natural Distancing, Ausbrechung, Outsiding. Ja, vielleicht Outsiding oder Outsidern.
Also man merkt, du hattest Zeit unterwegs, auch zwischendurch mal ein bisschen zu brainstormen, ne?
Ja, man hat viel Zeit zum Nachdenken. Die Gedanken können so in alle Richtungen gehen und das ist definitiv auch Teil von so einer Art von Reise, ja.
Und was meinst du, Outsiding oder Outsidern, ist das jetzt für dich fortan das Reisemittel der Wahl oder kehrst du dann doch auch gerne lieber wieder auf die Couches dieser Welt zurück?
Ich werde sicher beides wieder machen. Also die Couches vermisse ich natürlich auch. Und das ist seit über 15 Jahren das Mittel der Wahl für mich. Und ich werde definitiv wieder viel auch Couchsurfen. Aber man kann gut beides machen, glaube ich. Und das werde ich auch so machen.
Eben, weil der Unterschied wirklich das ist, dass in dem Fall du durch das Outsiding Außenseiter bist und eben deine Gedanken dann auch anders fließen können, ne, als wenn du im ständigen Kontakt mit anderen Menschen bist.
Genau, das ist dann vielmehr auch so der Blick nach innen und ja, so eine Betrachtung von außen, ohne so ganz mittendrin zu sein oft in den Situationen. Das stimmt, das ist eine andere Art von Wahrnehmung, die man da hat von der Umgebung, in der man reist.
Ach, schön, dass du diese Wahrnehmung heute mit uns geteilt hast und uns vermittelt hast, warum du ungeduscht so wahnsinnig glücklich warst, um nochmal dieses wunderbare Zitat zu bringen.
Sehr gerne.
Also vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg mit dem Buch. Darauf wollen wir natürlich auch nochmal hinweisen. Absolutely Ausgesperrt heißt das Stück. Vielen, vielen Dank, Stefan.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Stefan Orth mit seinem Streifzug durch England. Ja, also wirklich ein sympathisches Projekt, Lydia, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke dann manchmal, warum muss man sich da so lange Gedanken machen? Aber am Ende habe ich es jetzt auch so verstanden hier. Also weil wirklich, ja eben, genau.
Was heißt, warum muss man sich da so lange Gedanken machen?
Ja, warum, also ich weiß nicht, warum muss man dann sowas so überlegen, was hat noch keiner sonst gemacht? Ja. Ich muss jetzt was ganz Neues machen. weiß ich nicht. Aber eben in dem Fall fand ich es jetzt wirklich cool, weil, also ich habe das wirklich verstanden. Wenn man dann so durchhängt, dann muss man eben irgendwas machen, was einen von außen zwingt, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und das ist ihm ja wirklich gelungen. Plus diese Ergänzung, das haben wir ja eben auch nochmal gesagt, so dass dieses Couchsurfen ist natürlich viel Input von Menschen.
Ja.
Und da ist jetzt dieses Konzept ja das komplette Gegenteil. Also da ist man beim Couchsurfen ist man viel drin, also auch was die Kultur betrifft und so. Und so ist man viel draußen.
Ja, und ich kann mich damit gut identifizieren. Also ich habe England auch bisher vor allem von draußen kennengelernt auf meinen Wanderungen dort, von Küste zu Küste und so. Und dementsprechend habe ich da auch eine gewisse Sympathie für.
Genau, jetzt machen wir noch kurz einen Werbeblock, Erik. Ich habe doch dein Buch bei mir im Regal stehen. Du hast doch da ein Buch geschrieben. Erzähl doch noch.
Ich habe dir das bestimmt geschenkt. Das ist bestimmt der einzige Grund, warum du das hast, oder?
Ja,
naja,
aber
ja,
egal.
Hier steht es halt rum, sinnlos.
Nein, das ist ein tolles Buch. Mach doch mal noch mal kurz einen Werbeblock.
Ja, Lesereise England, ein Buch über die Wanderung, die ich damals gemacht habe. Aber wollen wir gar nicht jetzt so sehr hervorheben. Es soll ja in dieser Folge in allererster Linie um Stefans Buch gehen. Das sollt ihr euch natürlich holen. Ja. Und wir hatten gerade ja das Thema raus aus der Komfortzone und so weiter, hast du auch noch mal angesprochen. Und aus der begibst du dich ja, naja, ich weiß gar nicht, würdest du sagen, dass du dich im Pantanal gelegentlich auch aus der Komfortzone rausbegeben musst, wenn du da in Mückenschwärmen und von Zecken verseuchten Dickichten dich bewegst? Oder ist das Pantanal als Ganzes eigentlich mittlerweile komplett Komfortzone, weil du dich dort einfach so wohlfühlst?
Nee, jetzt wo du es sagst, ich hätte am Anfang hätte ich gesagt, nee, das ist doch meine Komfortzone, aber nee, die Mücken waren echt Horror dieses Jahr. Also man durfte sich gar nicht so beschweren. Ich habe auch tatsächlich, ich habe in allen Folgen für Weltwach, habe ich so rumgejammert wegen den Mücken. Ich habe es aus der heutigen Folge,
schon,
die
ja.
kommt, habe ich es tatsächlich rausgeschnitten, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, das ist doch peinlich. Ich bin doch Tropenforscherin, ich kann doch nicht die ganze Zeit rumheulen wegen den Mücken. Aber es war echt, also es war, ich bin da eigentlich auch super unempfindlich geworden, aber es war so schlimm wie nie, weil die einfach, die haben sich halt auch gefreut, es hat geregnet. Vorher gab es fast gar keine Mücken und dann hat es geregnet und dann sind die halt genau wie die Kröten völlig hohl gedreht alle.
Boah. Na gut, dann wollen wir uns jetzt mal dein neues Update anhören und dieses Mal dann offenbar ohne weinerliches Wehklagen.
Ohne Wehklagen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht in der Abmoderation so ein bisschen, aber ich habe es versucht. Ich habe versucht, das Wehklagen einzugrenzen und stattdessen keinen Puma zu sehen.
Na mal gucken, also es geht um Pumas, das hast du jetzt schon mal verraten. Legen wir mal los, bitteschön.
Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
Jetzt habe ich den ganzen Nachmittag in so einer Gürteltier-Sexparty verbracht. Das hatten wir ja schon bei Weltwach. Und wollte jetzt gerade nach Hause fahren. Aber jetzt schimpfen die Krähen und Elstern im Wald links von mir. Und im Wald rechts von mir habe ich vorhin schon Aas gerochen. Ich habe auch gesucht, wo das Aas ist, aber konnte ich nicht finden. Und also zwischen dem Aas rechts und dem Wald links, dazwischen ist eine offene Fläche. Und wenn ich Glück habe, dann sehe ich hier noch eine Katze, die einmal von links nach rechts läuft. Keine Krähen mehr, nur noch Mücken. Ich fahre weiter, vielleicht ist die Katze ja auch auf der nächsten Ebene, so rede ich es mir schön. Jetzt muss ich nur langsam fahren, dass ich nicht noch irgendwelche sexhungrigen Gürteltiere über den Haufen fahre. Das wäre ja nicht so schön. Es ist mittlerweile ganz dunkel und ich habe jetzt so einen großen Scheinwerfer, den ich hier am Auto anschließen kann und suche jetzt mit dem Scheinwerfer nach Tieren, also natürlich nach Ameisenbären. Aber was anderes wäre ja auch cool. Ich kann euch sagen, an dieser Stelle gerade ist eine kleine Herausforderung, mit dem Scheinwerfer in der einen Hand und dem Aufnahmegerät in der anderen Hand Auto zu fahren. Mann, Mann, Mann. Da macht man was mit. Nun denn, auf jeden Fall bin ich gerade am Nightspotten. Was ich dabei tue, ist, ich schwenke den Scheinwerfer, große Überraschung, und schaue nach Augen. Und die Augen von Tieren reflektieren unterschiedlich. Die von Kaimanen zum Beispiel sehen ziemlich rot und groß aus und man sieht meistens nur einen, weil die einen meistens nur von einer Seite aus angucken, genau wie Vögel zum Beispiel, die Ziegenmäker auf dem Boden, die haben auch große, rote, leuchtende Augen und meistens sieht man nur eins Zeichen dafür, Es ist ein Vogel. Außer Eulen, die gucken gerne in die Richtung, wo man gerade leuchtet. Und dann gibt es noch Hirsche, die haben so grünliche Augen. Und dann gibt es Katzen, die haben sehr große Augen und die changieren so. Ein bisschen gelblich, orange. Also ich spreche jetzt vom Reflektieren, ne? Wie das Licht reflektiert wird im Scheinwerfer. Und die changieren so von gelb nach grün, die großen Augen. Ach du Scheiße, Moment, ich muss mal kurz lenken. Genau, da sind wir wieder. Ich bin wieder auf Spur, zumindest kurzfristig. So, und dann gibt's noch sowas wie Tapire, die haben auch recht große Augen und auch eher so grünlich. Ah ja, da drüben stehen noch ein paar Kühe rum, auch groß und im Moment gerade so silbrig, aber manchmal auch ein bisschen ins Grün rein. Dann gibt's noch Ameisenbären, die alten Blindfische, bei denen reflektieren die Augen gar nicht. Also ist es nachts nur so mitteleffizient nach Ameisenbären zu suchen.
Ein ernstes Puma-Spur quer über die Straße. Gerade gecheckt. Ich habe heute Morgen den Jaguar schon, den Jaguar so knapp verpasst. Von daher will ich jetzt nicht auch noch den Puma so knapp verpassen. Das ist halt mit den Katzen so, ne? Man versucht es 10-mal und einmal klappt's. 9-mal nicht. Ihr werdet live dabei sein, ob es die 9-mal sind oder vielleicht das eine Mal, wo man tatsächlich eine Katze sieht. Die Katze sieht mich, davon können wir ausgehen auf jeden Fall. Da vorne ist ein Ameisenbär. Ah, Ameisenbär. Geil. Damit hatte ich jetzt nun auch wieder nicht gerechnet. Meine Güte. Ist natürlich schon fast dunkel. Und der Mückenorkan. Das ist ja die Ameisenbären-Spezialität. Nun denn, ich muss Fotos machen. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich noch was anderes sehe. Vielleicht doch noch den Puma. Stellt sich raus, ist kein Ameisenbär. Es ist ein Schwein. Hehehe. Naja, also ich hab's noch früh genug erkannt. Dann können wir hier wieder nach dem Puma gucken. So, hier habe ich was, ziemlich häufig, aber ich finde trotzdem cool. Das sind die Ziegenmelker. Das sind so kleine, braune, nachtaktive Vögel, sehr kurze Beine, Riesenmund, aber kleiner Schnabel. Und die sitzen immer auf der Straße und fliegen dann, die haben wie so Schnurhaare um den Schnabel. Dann fliegen die auf der Straße auf, um die Insekten zu schnappen mit ihrem großen Mund. So ein bisschen wie so ein Walhai in der Luft. Und genau, die sitzen hier überall auf der Straße rum. Die heißen Ziegenmelker. Angeblich, also ich zweifle ein wenig an dieser Geschichte, aber angeblich, weil die nachts immer die Milch der Ziegen von den Eutern picken. Das halte ich ja für eine etwas gewagte wissenschaftliche Theorie. Aber gut, weiter geht's. Der Ziegenmelker. Große grüne Augen schauen mich an. Aber ich sehe schon von Weitem, es hat einen sehr langen Hals. Es ist ein Hirsch. Aber Hirsche sehen ja tatsächlich, also gerade die Pampashirsche, sehen ja dem Puma tatsächlich sehr ähnlich. Also nicht nur nachts, auch tags. Von Weitem. Gleiche Farbe, gleiche Größe und so. Und darum heißt der Puma auch, Fun Fact, in Tupi-Guarani, also in der Sprache der indigenen Bevölkerung hier, heißt Susuarana, also der falsche Hirsch. Toll, ne? So, jetzt lege ich das Gerät wieder weg. Der Jeep hat sich nämlich jetzt seinen eigenen Weg gebahnt und es ist nicht der, den ich einschlagen wollte. So, ich komme an besagtem See. Schon mal ein tolles Froschkonzert. Die Frösche sind uneingeschränkt glücklich über den Regen. Die liefern hier einen Gesang ab in den letzten Tagen. Sowas habe ich noch nie gehört. Von daher lauschen wir doch einfach mal eine Weile den Fröschen, während ich hier ein bisschen das Ufer ableuchte und mal lausche, ob die Katze was von sich hören lässt. Bisher nur ein beknackter Chaco-Guan. Ein bisschen weiter weg hört man noch eine Zwergeule. Ja, das ist jetzt immer noch der Chaco-Guan. Ich meine dieses... Das ist die Zwergeule. Aha. Hier nochmal Augen. Rot
und groß. Und nur eins.
Na, was könnte es sein? Hinweis, es ist in einem See. Oh ja, hier vorne sind auch noch welche. Das sind Kaimanaugen und man sieht auch, wie sich das Auge auf der Wasseroberfläche reflektiert, weil der Kaiman hat ja so Augen, die stehen an seinem Schädel oben so ein Stückchen hoch. Das heißt, er kann ganz ins Wasser eintauchen und nur mit den Augen und vor allem mit den Nasenlöchern, die stehen auch so ein bisschen hoch, aus dem Wasser gucken. Und das sehe ich jetzt gerade im Licht, da reflektieren die Augen. So. Weiter gucken. Geradeaus haben mich eben kurz leuchtende Augen angeguckt. Da werde ich natürlich sofort skeptisch. Und fahr mal hin. Ich habe die Augen gefunden. Es war ein Fuchs, ein Crab-Eating Fox. Bisschen gemein, aber jetzt habe ich ihn angelockt. Jetzt kommt er genau auf mich zugelaufen. Jetzt guckt er mich etwas konsterniert an. Ich sehe leicht anders aus als die Maus, die er erwartete. Ach süß, jetzt haben sie sich getroffen. Zwei Füchse, es ist ein Pärchen. Oh jo, Gott, jetzt schmusen sie. Wie niedlich. Die sind meistens in Paaren unterwegs. Und die sind eher so grau, das heißt nicht so rot wie unsere Füchse. Und heißen in Portugiesisch Lobinho, also kleines Wölfchen. Und wenn man sie sieht, kann man sich denken, warum. Sie sehen tatsächlich aus wie kleine Wölfe. Weiter geht's. Die Füchse sind ihrer Wege gezogen. So, also hier war jetzt bis auf ein paar Füchse, Kühe, Kaimane, Ziegenmelker, Hackeries natürlich, war hier jetzt nicht so irre viel los. Ich schlage jetzt nochmal den Weg ein, dort, wo ich vorhin den Puma oder naja, also was heißt den Puma, irgendeine Katze vermutete. Vielleicht ist die ja mittlerweile aus dem Gebüsch gekommen. Jetzt nochmal schön langsam fahren. Hier war vorhin die Gürteltier-Sex-Party. Und so Gürteltiere verpassen ja, naja, so ein bisschen nachvollziehbar auf ihren Sexpartys alles andere um sich rum. Von daher muss ich jetzt oft darauf achten, dass ich keins überfahre, weil aus dem Weg geht mir keins. Im Gegenteil, die würden eher versuchen, noch sich mit meinem Reifen zu paaren. Aber jetzt gerade scheint Ruhe im Karton zu sein. Gürteltier. Ja. Hallo. Bitte nicht unter mein Auto laufen. Jetzt bin ich natürlich mitten in der Sexparty gelandet. Aber gut, das war ein bisschen mit Ansage. Ich fahre sehr langsam und vorsichtig. Überall raschelt's. Das sind die ganzen Gürteltiere. Mittlerweile lenke ich mit meinem Knie, halte den Scheinwerfer in der rechten Hand, suche damit nach dem Puma, halte das Aufnahmegerät in der linken Hand und weiche derweil Gürteltieren aus. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorhin vermutet habe, dass hier eine Katze ist. Hier ist aber alles still und unauffällig. Also fahre ich nach Hause. So, und was jetzt so aussieht wie zwei riesige leuchtende Augen, das sind tatsächlich die Lichter der Häuser. Ich bin gleich zu Hause. Dann gibt's Abendessen und dann ab ins Bett.
Jo, so viel aus Brasilien für dieses Mal. Mit dem Puma hat es nicht geklappt, aber ansonsten nee. War es ja dann doch noch eine ganz nette Tour anscheinend.
Auf jeden Fall. Das Pantanal ist immer spannend. Also dieser ganze Katzenrun, das ist doch eh alles völlig überdreht. Man braucht keine Katze, um eine schöne Zeit im Pantanal zu haben. Stefan Schön. Ort hatte ja auch keine schöne Zeit. Und der hatte eine Katze.
Also. Ich wollte gerade sagen, und der hatte eine Katze. Also. Sehr, sehr gut. Dann haben wir diesen Bogen auch nochmal geschlagen. Katze gut, Ende gut gilt nicht immer. Das ist ganz klar. Na schön. Also vielen Dank auch für dieses Update. Ich bin gespannt auf die nächste Folge, was es da so gibt. Und für dieses Mal war es das jetzt. Also vielen Dank fürs Mitmachen, Lydia. Ja. Und gehabt dich wohl. Dankeschön. Und natürlich allen, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben beim Zuhören. Danke auch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss allerseits.
Ever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.